Ja, einige neue Gesichter, beziehungsweise auch einige Gesichter, die nicht so oft hier sind. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht ganz kurz für die, die sonst nicht hier sind. Wir haben dieses Jahr, und es geht auch noch bis ins nächste Jahr hinein, eine thematische Serie angefangen. Und es geht um das große Thema Liebe. Die letzten Monate haben wir uns befasst mit dem Thema Gott lieben. Was bedeutet das alles? Der nächste Abschnitt wäre einander lieben, also insbesondere auch in der Gemeinde. Da haben wir schon so einen kleinen Übergang gemacht. Sozusagen, das ist jetzt gerade Thema. Und irgendwann später kommt dann noch das Thema, die Menschen lieben, die von Gott erstmal nichts wissen, nichts wissen wollen, vielleicht irgendwann wissen möchten. Genau, und wir sind jetzt praktisch in diesem Teil einander lieben. Und ich möchte anfangen mit der Stelle eigentlich, die alles ausdrückt, insbesondere auch den letzten Teil, den wir hatten, in Matthäus 22, Vers 36. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und jetzt kommt's. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und man kann entweder bewusst oder auch unbewusst in diesen Modus rutschen, ja, Gott lieben, das ist das Wichtigste und alles andere ist zweitrangig. Das ist aber nicht das, was Jesus sagt. Er sagt, Gott lieben ist wichtig. Und genauso wichtig ist es, die Menschen zu lieben. Genau, und dieses Einanderlieben, das ist, ich sag mal, ab jetzt Thema und auch in dieser Predigt das Thema. Ich gebe vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was zumindest aus meiner Sicht jetzt aus den letzten Wochen wichtig war. Der André hat das auch ganz toll in seinen Predigten zusammengefasst. Was befähigt mich denn überhaupt zu lieben? Weil das ist etwas ganz Wichtiges und Fundamentales. Gott hat mich zuerst geliebt. Das ist das, was Johannes sagt in 1. Johannes 4,19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich hoffe, dass das in den letzten Wochen wirklich gut rübergekommen ist. Du musst Gottes Liebe und du musst das Evangelium wirklich verstehen, weil dann kommt es auch von innen heraus. Und jemand, der das sehr gut verstanden hat, ist in der Bibel die Geschichte von der Sünderin. Ich denke mal, die meisten werden das kennen. Also Jesus wurde eingeladen zu einem Pharisäer und er hat ihn relativ neutral, bis vielleicht sogar ein bisschen kühl empfangen. Und die haben zusammen gegessen und dann kam eine Sünderin rein und ich sag mal, die hat ihr Herz ausgeschüttet, die hat geweint, die hat ihm die Füße mit Öl gesalbt. Und man hat so einen ganz großen Unterschied gesehen, wie Jesus auf diese beiden Menschen gewirkt hat. Und am Schluss sagt er zu Simon, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin. Wenn wir verstanden haben, wie groß diese Liebe von Gott ist, wenn wir verstanden haben, wie viel uns vergeben wurde, dann hat das Auswirkungen. Man könnte natürlich sagen, naja, andere lieben, warum soll ich das denn machen? Vielleicht ist es auch so ein bisschen optional. Ich denke, es entspricht aber eigentlich auch unserer Natur. Ich glaube, in jedem Menschen steckt das drin. Weil Gott sagt, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er sagt von sich selber, er ist Liebe. Auch selbst wenn Menschen nicht an Gott glauben, steckt doch ein Teil von Gottes Persönlichkeit in jedem Einzelnen. Und dieser Aspekt der Liebe, der ist bei dem einen vielleicht mehr und bei dem anderen weniger, aber er ist doch irgendwo Teil von uns. Weil Mütter lieben ihre Kinder, ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht. Das ist auf der ganzen Welt so. Und durch unsere sündhafte Natur ist aber leider dann von diesem Kern auch vieles wieder verschwunden und verschüttet. Und ja, ein Grund, warum ich andere Menschen lieben soll, ist einfach, weil Gott es sagt. Und es steht an so vielen Stellen. Ich kann die jetzt nicht alle aufführen. Die meisten werdet ihr auch kennen. Also Jesus selbst sagt es in Johannes 15, 12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Johannes sagt es, 1. Johannes 4, 11. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Paulus sagt es, Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Und so zusammengefasst finde ich den Ausdruck in 1. Korinther 14, Vers 1 ganz schön. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das finde ich super. Einfach alles irgendwie soll die Liebe beinhalten. Und das soll uns bestimmen. Und das ist das, was Gott von uns auch möchte. Und das kann gerne auch mal aus dem Fokus geraten, dass diese Liebe uns bestimmen soll. Und deswegen ist das jetzt für uns alle hier nochmal eine Erinnerung. Liebt einander. Aber Menschen zu lieben bedeutet auch gleichzeitig Gott zu lieben. Existiert irgendwie eine gewisse Verbindung zwischen den beiden Dingen. Es ist vielleicht so ein bisschen, wie ich das auch schon relativ oft von Eltern gehört habe. Ne? Wenn du meine Kinder liebst, dann liebst du mich irgendwie auch. Wenn du ihnen was Gutes tust, dann tut mir das gut. Und bei Gott ist es auch ähnlich. Es gibt die Geschichte von Jesus, wo er sagt, ja, da waren er trennt die Menschen in zwei Gruppen und sagt zu der einen, ja, ihr habt mich nicht besucht im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht, als ich krank war, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Und die andere Gruppe, ne, da sagt er, und ihr habt das gemacht. Und er sagt dann am Schluss, in Matthäus 25, Vers 40 ist das, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Also irgendwie so das Gleiche, was ich bei Eltern sehe, das ist bei Gott auch da. Wenn wir unsere Geschwister lieben, fühlt Gott sich auch geliebt. Und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen besser verstehen, warum dieses Gebot irgendwie auf derselben Stufe steht. Weil es, ja, es ist ein Unterschied, aber irgendwie auch nicht so sehr. Ja, aber dieses Einanderlieben, das hat natürlich sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, wie das dann praktisch aussehen kann. Und ich habe nochmal in unsere Tabelle geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die alle noch vor Augen habt. Wir haben ja diese Tabelle mit dem, wie nenne ich es, Jahresplan oder für den Plan für die Zukunft. Gott lieben, einander lieben, die Verlorenen lieben. Und da haben wir als Thema jetzt reingeschrieben, Nachfolge in Gruppen und Jüngerschaft stärken. Und ich habe das gelesen und musste noch mal nachdenken, obwohl ich bei der Planung auch mit dabei war, ja, was hat denn Nachfolge miteinander lieben zu tun? Und ja, vielleicht hier noch mal ein kleiner Einschub an euch. Nachfolge, was verbindet ihr mit dem Begriff? Was vielleicht in ein, zwei Sätzen, ein paar Stimmen, Jesus nachfolgen, was heißt das?
Das Tun und Sein, was er tut und ist. Mhm. Also Nachfolge heißt ja, ich stapfe in die Fußstapfen, wo der läuft, den ich nachfolge, sag ich mal. Also wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich um Jesus Fußstapfen treten. Mhm. Das bedeutet für mich, die Dinge zu tun, aber auch so zu sein. Also es ist eine Notwendigkeit und eine Verbindung da. Also das und er liebt ja, also er ist ans Kreuz gegangen und hat so eigentlich, das ist ja das, also als ich noch kein Christ war, war für mich mal die Frage, okay, was würde für mich sein, also der größte Beweis sein für mich, dass mich jemand liebt. Und da war für mich auch schon klar, dass jemand, wenn jemand für mich stirbt, dann ist es der größte Liebesbeweis. Mhm. Und genau. Also ich denke, also er ist körperlich für uns gestorben, damit wir den Zugang, den wir zugeschüttet haben durch unsere Sünde und durch unsere Lebensführung, durch unsere Einstellungen, durch die Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben wir ja die Tür zugemacht, die ist verschüttet. Und wir haben keine Möglichkeit, also eben diese Nähe und diese Beziehung mit Gott so zu haben, weil wir uns selber von ihm getrennt haben. Mhm. Und Jesus hat es frei gemacht durch seinen Tod. So. Ich glaube aber, dass Jesus noch viel mehr gemacht hat, also was heißt noch viel mehr? Noch anderes, was für mich persönlich auch wichtig ist, das Leben, was er ja, bevor er gestorben ist, hat er ja ein Leben geführt, was beispielhaft war. Also das war ja, also der Tod am Kreuz war so die Vollendung dessen, was er vorher gelebt hat. Der war ja nicht vorher egoistisch und hat irgendwas erzählt, sondern er hat ja die Lehre, die er verbreitet hat, hat er gelebt. Und genau, das ist für mich Nachfolge und also wenn ich da zum einen mich mit einfach mal anfange, damit mich mit ihm zu beschäftigen, mir vorstellen, wie hat er sich gefühlt, also das und jenes in den Geschichten halt, wie hat er sich gefühlt, was hätte er denken können oder was hätte ich gedacht, wenn ich er gewesen wäre, so Sachen. Mhm. Das bringt eine Verbindung und dann werden Dinge auch klar.
Ja, steckt schon eine ganze Menge drin. Wenn jemand noch Ergänzungen hat, gerne.
Also ich finde es auch gut, was du vorhin gesagt hast. Das denke ich mich auch immer in letzter Zeit. Das Leben, was er vorher gelebt hat, das war ja schon bestimmt von Opfer und Anstrengung und Überwindung und Geduld haben mit den Menschen. Und ich finde es auch wirklich inspirierend, sich vorzustellen, und auch radikal eigentlich, es geht ja nicht nur um ein bisschen ein besserer Mensch zu werden, sondern eigentlich, wir sollen wie Jesus sein. Das ist sozusagen das Ziel. Eigentlich ist es unser Auftrag. Werdet wie Jesus, wie auch in der Römerstelle 28 Folge, die Udo vorgelesen hat. Und wir sollen uns ja wirklich hinstellen, es geht nicht um unser Leben, was wir eigentlich gerne hätten, würden oder was wir wichtig finden, sondern eigentlich sollen wir sagen, okay, ich bin gestorben, also mein Leben ist weg. Ich soll wirklich überlegen, für was, wenn Jesus in meiner Haut wäre, was würde er tun? Was würde er tun, um Menschen zu helfen, Geschwistern, das Reich Gottes voranzubringen? Wie würde er sein? All diese Dinge, wie würde er leben? Also eigentlich sehr radikal. Ich glaube, wir können auch sehr schnell irgendwie von diesem radikalen Weg abweichen und irgendwie so ein bisschen so, ja, so eine Software-Light-Version zu leben als Christ, was dann aber nicht mehr wirklich nachfolgend ist. Mhm.
Okay, einer noch. Okay, Alona.
Für mich ist es einfach der Ehrgeiz, so zu werden wie Jesus. Mhm. Also ein Sklaven. Und ich weiß, dass dieser Ehrgeiz nicht erfüllt wird, aber trotzdem strebe ich dann. Mhm.
Okay, das war so kurz, da kann der Victor doch noch. Now, what does following Jesus mean to you? Okay.
Okay. society, every organization, including the church, there are two ways to see people. Either see their strength and see their weaknesses. But the Bible says the Lord covers a multitude of sin. When I love you, I choose not to see your weaknesses.
Mm-hmm.
I choose to see your strength in my life. And I walk on your strength. I believe there with all these inadequacies, with all these weaknesses, I still, there's something about me. I see your strength. That's how loving to understand, because we have strength. Even though they're very ill, strengthened, that's how he strengthens the church.
Ja, ist, glaube ich, wirklich ein guter, wichtiger Punkt. Weil Jesus hat das auch gemacht. Er hat nicht auf seine Jünger geguckt und hat gedacht, da ist er, also es geht ja gar nicht. Sondern er hat etwas gesehen in ihnen. Und das, ja. Interessant ist, als Jesus angefangen hat zu wirken, somit das Erste, was er eigentlich gesagt hat, ist, komm, folge mir nach. Und interessant ist dann, das Letzte, was er gesagt hat, als er mit seinen Jüngern war, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, macht zu Jüngern. Ja, also irgendwo am Anfang und am Ende ist diese Nachfolge enthalten. Und in der Zwischenzeit hat Jesus versucht, diese Nachfolge, alles, was das beinhaltet, zu vermitteln. Er hat versucht, seine Jünger das zu übertragen. Und wenn man an unterschiedliche Möglichkeiten denkt, wie man etwas vermittelt, dann kann man das unterteilen in, also ich denke zum Beispiel an die Schule. Ich möchte den Schülern etwas beibringen. Und das kann sein, dass das ein reiner Informationsfluss ist. Zum Beispiel ein Geschichtslehrer, der erzählt etwas aus der Vergangenheit und es geht eigentlich nur darum, Informationen, die der Lehrer hat, an die Schüler weiterzugeben. Aber es gibt auch andere Arten zu unterrichten. Zum Beispiel ein Klavierlehrer. Der muss natürlich gewisse Informationen weitergeben, aber es ist auch ganz wichtig, dass er die Anwendung des Ganzen auch vermittelt. Also es gibt Information und Anwendung. Und ein Geschichtslehrer könnte wahrscheinlich einen riesen Seminarraum füllen und könnte etwas beibringen. Ein Klavierlehrer, das wird nicht funktionieren. Ne, er ist beschränkt, könnte wahrscheinlich Einzelunterricht oder einige paar wenige. Und das, was Jesus vermittelt hat, das war definitiv nicht nur reine Information. Und das hilft vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, warum hatte er denn nur eine Gruppe von, ich sag mal, in Anführungszeichen nur 12 Jüngern gehabt, um die er sich gekümmert hat. Und es zeigt uns letztendlich auch, ja, wir kommen auch mit reiner Informationsweitergabe nicht weiter. Also das, was wir hier sonntags machen, einen Frontalunterricht, da fehlt etwas. Ich möchte einfach nochmal einen kurzen Abriss geben, was Jesus denn so gemacht hat. Das ist einfach so bunt zusammengewürfelt mit seinen Jüngern. Er hat seine Jünger auf jeden Fall erstmal zusammengesammelt, hat gesagt, komm, folgt mir nach. Und er hat die gesucht, die freiwillig mitgehen. Er hat ihnen geistliche Dinge vermittelt, tiefe geistliche Dinge, in Gesprächen, in Diskussionen. Er hat vorgelebt, wie ein Leben mit Gott aussieht. Er hat vorgelebt und gezeigt, wie man mit Menschen umgeht, wie ein liebevoller Umgang aussieht. Er hat vorgelebt, was es heißt, barmherzig zu sein. Er hat die Jünger herausgefordert. Er hat sich und seine Jünger zum Essen einladen lassen. Er ist mit seinen Jüngern zusammen auf eine Hochzeit gegangen. Er hat sie zwischendurch auch auf die Probe gestellt. Er hat versucht, ihnen er hat sie auf die Probe gestellt, die Jünger. Soll ich ein bisschen langsamer?
Nee, ich habe nicht.
Okay. Ja, er hat versucht, ihnen Visionen zu geben. Bei Petrus hat er in die Zukunft geguckt. Das wird einmal aus dir. Er hat ihnen Aufgaben gegeben, die sie erledigen sollten. Er hat sie evangelisieren geschickt, sie einfach allein losgeschickt. Teilweise hat er sie auch ertragen, weil es manchmal wirklich nicht einfach war. Und trotzdem war er geduldig mit ihnen. Hat sie Wunder erleben lassen und vieles, vieles mehr. So sah seine Jüngerschaftsgruppe aus. Und wie gesagt, alles andere als nur reine Information, sondern er hat versucht, die Anwendung auch rüberzubringen. Und wenn ich jetzt hingehe und jemanden anderen in seiner Nachfolge stärken möchte, dann ist das auch ein Ausdruck von Liebe. Es bedeutet nämlich, den anderen auch darauf vorzubereiten, was das christliche Leben so mit sich bringt. Und das ist nicht einfach. Ihm die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, die richtigen Fähigkeiten. Wenn du siehst, dass jemand auf Abwägen ist, ne, dann ist es ein Ausdruck von Liebe, wenn du ihn darauf aufmerksam machst. Wenn du siehst, dass in dem anderen noch schlummernde Potenziale sind und du ihm hilfst, die zu entdecken, dann ist das ein Ausdruck von Liebe. Und die Bibel spricht an vielen Stellen von Kampf, von Krieg, von Soldaten, von Waffenrüstung, von Kämpfen, Versuchungen. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich auch ein Ausdruck von Liebe, wenn man in diesen Dingen dem anderen zur Seite steht. Stell dir vor, du bist ein Bergführer. Du willst auf einen Gipfel und du hast eine kleine Gruppe und du musst ihnen beibringen, was ist jetzt wichtig. Und du sagst ihnen, naja, wird schon alles gut gehen. Wenn da Herausforderungen kommen, dann werdet ihr intuitiv schon irgendwie wissen, was zu tun ist. Ihr könnt ja sonst mal im Bergsteiger-Handbuch nachlesen. Genau. Der Bergführer, der wird ihnen versuchen, alles beizubringen, was er kann. Der wird ihnen zeigen, wie man mit Seilen umgeht, wie man Knoten bindet, was man bei Sturm macht. Und alles andere wäre völlig verantwortungslos. Der Bergführer, der will sicherstellen, dass sie oben ankommen und dass sie nicht abstürzen. Und das ist für mich auch ja, so etwas Vergleichbares. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wir müssen in dieser Nachfolge, alles das, was auf uns zukommt, alles das, was im christlichen Leben auch schwierig ist und alles das, was letztendlich im weiteren Schritt auch für andere, die dann dazukommen, wichtig ist. Das ist alles Ausdruck von Liebe. Ja, eine letzte Stelle, bevor ich zum zweiten Teil komme, den ich noch nicht erwähnt habe, einen interaktiven Teil. Wie sind wir von der Zeit? Weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft. Ne? 20 nach? Okay. In Kolosser 3, Vers 16, lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit ganzer Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Und ja, das, was ich so von Jesus gesagt habe, er hat da seine Gruppe um sich gehabt, er war der Lehrer und die waren die Schüler. Aber Paulus sagt hier auch, ihr könnt euch auch einander lehren und es braucht nicht unbedingt den einen geistlichen Führer, der alle hinter sich herzieht, sondern viele von uns sind wirklich schon seit langer Zeit Christ und dieses Einanderlehren, das funktioniert, das kann funktionieren. Und ich würde gerne jetzt im zweiten Teil, dass wir uns in kleine Grüppchen aufteilen. Das hatten wir früher öfter mal gemacht. es ist so ein bisschen durch unsere Familiengottesdienste, die ja auch hoffentlich bei uns zumindest recht interaktiv sind, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich würde das gerne einfach mal wieder machen. Und dass wir, warte mal, wie viele sind wir? Vielleicht vier Gruppen. Wie auch immer, müsst ihr selber gucken, wie ihr euch zusammensetzt. Vielleicht ist es sinnvoll, eine englischsprachige Gruppe. Einfach mal über das Thema zusammen zu überlegen, sich darüber zu unterhalten. Also es geht jetzt nicht darum, einen Plan zu erstellen, sondern einfach als gewissen Einstieg in das Thema. Und würde gerne aus jeder Gruppe ganz, ganz kurz, 2, 3 Sätze, so die Highlights, wo ihr denkt, Mensch, das ist etwas, was wir gerne allen mitteilen möchten. die Highlights mitteilen. Das, was aus euren Gesprächen, was das ist, müsst ihr selber wissen. Wo ihr denkt, das ist, Mensch, da haben wir was besprochen und das ist, das möchten wir gerne allen mitteilen.
Und der Auftrag für die Gruppe war, ich habe vielleicht...
Einfach über das Thema unterhalten, die Richtung... Genau, Nachfolge, wie stärken wir uns in der Nachfolge? Wie gesagt, es geht nicht darum, einen Plan zu erarbeiten, sondern einfach, let's talk about it.